DW Menschen und Märkte.
Steuerraub mit System. Warum Cum-Ex-Geschäfte trotz Gesetzesänderungen weitergehen. Roboterwoche in Japan. Hyperinflation in Simbabwe und neue Studie: Schuften schadet der Karriere. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Es geht um Banker, Berater und vermögende Investoren, die sich bei Aktiengeschäften vom Staat Steuern zurückholen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen. Die Geschäfte heißen Cum-Ex oder Cum-Cum. Schon der Name ist kompliziert. Einige sprechen schlicht von Steuerraub. 2014 wurden die Geschäfte in Deutschland öffentlich und unterbunden, wie es bislang schien. Doch jetzt liefert ein Rechercheteam, an dem auch die ARD beteiligt ist, neue Erkenntnisse. Banker haben die Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte sogar auf ganz Europa ausgeweitet. Der Schaden: viele Milliarden Euro. Jennifer Lange mit den Einzelheiten.
180.000 Seiten Unterlagen, vertrauliche Unterlagen, Ermittlungsakten, verdeckte Recherchen. Und ein Top-Anwalt, der jahrelang Cum-Ex-Geschäfte in großem Maßstab aufgezogen hat. Er ist jetzt Kronzeuge im wohl größten steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahren der deutschen Geschichte. Im Zuge dieser Recherchen spricht er das erste Mal ausführlich über die Abläufe und Strukturen des Netzwerks.
Wir, die Berater, die Banker, die Anleger, wir waren die Jäger. Wir waren Füchse, blutrünstige Füchse, die in den Hühnerstall gegangen sind. Der Hühnerstall, das war der Staat mit seiner Staatskasse. Und die Füchse sind jedes Jahr da reingegangen und haben so viel wie möglich an Hühnern rausgeholt.
Die Hühner, das sind die Kapitalertragssteuern. Eine Steuer, die Aktienbesitzer auf eine Dividende zahlen müssen. Doch die Füchse, wie auch der geständige Insider, haben sich die Steuern einfach erstatten lassen, ohne sie jemals gezahlt zu haben. Teils sogar mehrfach erstatten lassen. Diese Steuergeschäfte wie Cum-Ex oder Cum-Cum, dachte man, sind in Deutschland vorbei, spätestens seit einer Gesetzesänderung vor 2 Jahren. Doch die Recherchen zeigen, dass findige Berater und Banker ihre Praxis einfach weiterentwickelt haben und reichen Kunden immer noch ähnliche Geschäfte anbieten. Sie locken mit satten Renditen, bis zu 60% pro Jahr, alles Steuergelder. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in mindestens 10 weiteren europäischen Ländern. Darunter Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande und Dänemark. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 55 Milliarden Euro. Das ist weit mehr als bislang bekannt. Diese Zahl ergibt sich aus Auskünften von offiziellen Behörden und der Analyse von Marktdaten. 32 Milliarden Euro wurden aus deutschen Steuergeldern an Banken und reiche Investoren ausgezahlt. In Frankreich liegt der Schaden bei mindestens 17 Milliarden, in Italien bei rund 5 Milliarden Euro.
Das ist organisierte Kriminalität in Nadelstreifen,
sagt der Insider. Er selbst hat gut 50 Millionen Euro mit den Steuerdeals verdient, die er jetzt zurückzahlen muss. Seine ehemaligen Kollegen belastet er mit seinen Aussagen schwer.
Jeder, der Kredite geliefert hat, der als Aktienhändler mitgewirkt hat, der als Depotbank nur Aktien verwahrt hat, jeder Anleger, der Geld zur Verfügung gestellt hat, wusste im Kern, was da passiert. Dass man hier Rendite aus dem Steuersäckel holt.
Ein schlechtes Gewissen habe niemand gehabt. Wer die Moralfrage gestellt habe, sei sofort ausgetauscht worden. Und daran hat sich offenbar nichts geändert. Die Politik macht es dem Netzwerk aus Steuerberatern, Bankern und Investoren bislang einfach. Die Bundesregierung versuchte zwar, den Steuerbetrug mit mehreren Gesetzesänderungen unmöglich zu machen, aber die Geschäfte gehen weiter. In abgewandelter Form. Die Banker wichen zudem einfach in andere europäische Länder aus. Dort waren die Behörden auf diese Art der Steuergeschäfte nicht vorbereitet. Erst 2015 erhielten sie eine Warnung aus Deutschland. Dabei hatte die Bundesregierung die ersten Hinweise auf Cum-Ex-Geschäfte bereits 2002, also 13 Jahre vorher. Hätte Deutschland seine europäischen Nachbarn früher informiert, hätte vielleicht Schlimmeres verhindert werden können, sagt Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion.
Bisher arbeitet da jede Regierung vor sich hin und das führt dazu, dass die uns ausplündern wollen, ein Land nach dem anderen abgrasen konnten, weil die Staaten nicht zusammengearbeitet haben.
Schick fordert eine bessere Zusammenarbeit der Steuerbehörden über Ländergrenzen hinweg.
Wir können doch nicht warten, bis die nächsten Akteure oder vielleicht sogar dieselben Akteure den nächsten Raubzug planen. Das Steuergeld ist dafür da, öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen und nicht, sie irgendjemand in den Rachen zu schieben.
Das sieht der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter Borjans, ähnlich. Er ist seit Jahren an der Aufklärung solcher Fälle beteiligt.
Es sind alles Geschäfte, die dem Geist der Steuergesetze und der Finanzierung des Gemeinwesens diametral entgegenstehen.
Denn hier geht es um Steuergeld, das eigentlich für die Reparatur von Straßen und Brücken, die Integration von Flüchtlingen oder den Bau neuer Schulen ausgegeben werden sollte. Stattdessen müssen jetzt erst einmal Ermittler das komplizierte Puzzle zusammensetzen. Und das wohl in ganz Europa.
So viel von Jennifer Lange. Sie können bei der Produktion helfen, in der Medizin und sogar beim Rasenmähen. Roboter aller Art sind aus der Gegenwart nicht mehr wegzudenken. Und die Nachfrage steigt, das zeigt der neue weltweite Roboter-Report. Danach stieg der Umsatz von professionellen Service-Robotern im vergangenen Jahr um 39% auf 5,6 Milliarden Euro. Mehr dazu von Katrin Erdmann, die Robot Week in Tokio besucht hat.
Ach, wäre das schön, einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und der Roboter bringt.
Bring me the tomato.
Should I bring you the potato?
No thanks.
Kartoffel statt Tomate. Ja, an manchen Stellen ist auf der Robot Week noch Luft nach oben. Lars Kunze versucht mit seinem Team von der Oxford-Universität den Roboter entsprechend zu programmieren.
Also erstmal muss er verstehen, was der Mensch von einem möchte. Dann muss er wissen, wo die Objekte sind. Dann muss er sie erkennen können und dann auch noch greifen können. Und dann muss er sie auch zurückbringen. Also es sind verschiedene Problemstellungen, die alle berücksichtigt werden müssen und integriert sind in einem System.
Neben den Service-Robotern für zu Hause werden auf der Robot Week verschiedene Rettungsroboter vorgestellt. Die Hochschule Nürnberg hat einen solchen entwickelt. Johanna Gleichauf stellt Schrödi vor.
Der Schrödi kann über holpriges Gelände fahren. Also es geht ja um Katastrophenszenarien, wo zum Beispiel nach einem Erdbeben sollen Roboter da durchfahren können und Opfer detektieren können. Er hat einige Sensoren und Kameras drauf, damit er Menschen zum Beispiel auch finden kann.
Und Schrödi kann sogar Türen öffnen. Bislang kam die größte Nachfrage nach Robotern aus der Automobilindustrie. Sie machte im vergangenen Jahr 33% aus. Doch das wird sich verschieben, sagt Junji Tsuda, Präsident des Weltroboterverbandes, im Gespräch mit der ARD.
We are trying to make a robot easier to use.
Wir versuchen, Roboter zu entwickeln, die einfach zu bedienen sind, die mit dem Menschen zusammenarbeiten können. Das wird dem Markt nochmal einen Push geben.
The market in the field of the application widely.
Denn dann könnten auch kleinere Firmen sich eher diese oft noch sehr teuren Geräte leisten und Roboter könnten mehr und mehr monotone Arbeit übernehmen. Dass so aber auch Arbeitsplätze vernichtet werden, diese Ansicht teilt der Japaner nicht. Roboter sollten dort eingesetzt werden, wo Menschen unter schwerer Arbeit leiden. Gudrun Litzenberger, Generalsekretärin vom Weltroboterverband, sieht zudem noch großes Potenzial in der Logistikbranche und im Krankenhaus.
Die zum Beispiel die Mahlzeiten transportieren in das richtige Stockwerk, sodass sie da direkt ausgegeben werden können und damit auch Pflegekräfte unterstützen.
Die so vielleicht mehr Zeit für die Patienten und Patientinnen haben. Deutschland liegt europaweit beim Absatz auf Platz 1, weltweit auf Rang 5. Ganz vorn liegen Länder wie Japan und Südkorea und nicht zu vergessen China. Gerade dort werde sich in der Zukunft noch eine Menge tun.
Dort arbeiten knapp 100 Roboter pro 10.000 Beschäftigte in der Industrie. Und in Deutschland und in Japan sind es über 300 und in Korea sogar über 700. Also es gibt noch sehr viel Luft in China und deswegen werden die auch, und sie haben ja auch das Ziel, ein Technologieführer in der Robotik zu werden, auch noch mehr Roboter entwickeln und produzieren.
Und wer weiß, vielleicht gibt es dann bald auch noch mehr Roboter, die wie dieser einfach nur in die Hände klatschen.
Aus Tokio war das Katrin Erdmann. In Simbabwe steigen die Preise massiv und scheinbar unaufhaltsam. Regierungsnahe Zeitungen zitierten zwar schon in der vergangenen Woche Politiker, die von vorübergehenden Preiserhöhungen sprachen. Und auch die Regierung versucht, alles herunterzuspielen. Aber ein Ende der Hyperinflation ist nicht in Sicht. Jana Gent.
Die Tankstelle in Harare hat nur noch Diesel. Lieferwagen bekommen welchen. Privatpersonen stehen in einer langen Schlange an. Einer von ihnen ist Onesmus Kufa. Er versucht sein Glück mal wieder.
Es ist so enttäuschend, weil wir Stillstand haben. Wir können nicht mehr arbeiten gehen und sonst auch nichts machen. Den ganzen Tag warten wir auf Benzin. Wir Bürger sind sehr enttäuscht. In den Supermärkten sind die Regale ausgedünnt. Hamsterkäufe sind der Grund dafür, denn niemand weiß, wann Nachschub kommt. Die Preise für normale Waren sind in die Höhe geschnellt und die Menschen stellen sich an jeder Schlange an, die sie sehen. Ignatius Cherry steht ratlos vor einer Apotheke. Es ist frustrierend. Ich war gerade in der Apotheke. Für die Tabletten hier habe ich immer $10 pro Woche gezahlt. Jetzt kosten sie $45. Eine andere Apotheke wollte $55 dafür. Das ist doch lächerlich. Fakt ist, Medikamente werden weniger. Prosper Mwendera von der Pharmazeutischen Gesellschaft in Simbabwe beschreibt die Lage so. Es ist sehr schlimm. Manche Arzneien haben wir schon gar nicht mehr. Was wir noch haben, das wird vielleicht noch ein paar Wochen reichen. Und die Produktion, die ist fast auf null gesunken. Fast ein Jahr ist vergangen, seit Robert Mugabe nicht mehr den Ton angibt in Simbabwe. Die Hoffnungen auf ein besseres Leben haben sich aber komplett zerschlagen. Das Land im südlichen Afrika ist in einer Abwärtsspirale, konfrontiert mit der schwersten Wirtschaftskrise seit einem Jahrzehnt. Die neue Regierung versucht, das positiv zu sehen. Finanzminister Mthuli Nkube drückt das so aus. Wir müssen Opfer bringen und das tut weh. Ich glaube, je mehr wir am Anfang leiden, 1 bis 2 Jahre, desto mehr stabilisiert sich unsere Wirtschaft danach. Dann werden wir alle froh sein, dass wir jetzt gemeinsam den Schmerz ausgehalten haben und als Nation nach vorn schauen können. Die Staatsschulden sind enorm, das Bargeld ist knapp. Die Angst geht um, dass das Land zusammenbrechen könnte, wie bei der Hyperinflation vor 10 Jahren. Der Ökonom John Robertson sieht nur eine Lösung. Es sieht sehr unangenehm aus. Die Regierung muss glaubwürdig werden. Die Leute wollen, dass jedes einzelne Versprechen, das die Regierung gibt, auch erfüllt wird. Im Moment gibt es eine riesige Vertrauenslücke und diesen Mangel müssen wir überwinden. Das weiß die Regierung auch. Die Menschen wollen Taten sehen. Protestaktionen in Harare hat es schon gegeben. Der neue Präsident Emmerson Mnangagwa steht nicht mehr so gut da, weil Simbabwe strauchelt. Politische Analysten betonen, die Regierungspartei ZANU-PF und die Opposition, die die Wahl hauchdünn verloren hat, müssten sich irgendwie politisch einigen. Allein wäre das nicht zu schaffen.
Jana Gent berichtete, wer es weit bringen will, muss immer allzeit bereit sein, nächtelang durchschuften, so der Mythos. Aber die gute Nachricht, Wissenschaftler der City University London widerlegen das. Anne Dämmer.
Wer hart arbeitet, Überstunden macht, diszipliniert ist, keinen Auftrag ablehnt, der wird belohnt, macht Karriere. Ein Irrtum, sagt der Wissenschaftler Hans Frankort von der City University London.
People that put in more time.
Die Leute, die mehr Zeit außerhalb der normalen Arbeitszeit in ihren Job investieren, das heißt Überstunden machen, sind gestresster, sind unzufriedener. Die Karriereaussichten erhöhen sich nicht, sie bekommen also nicht einmal Anerkennung von ihren Vorgesetzten dafür.
Für die Studie haben die Wissenschaftler Daten von mehr als 50.000 Arbeitnehmern in 36 europäischen Ländern analysiert. Zusammen mit seiner Co-Autorin Agiro Avgustaki hat Frankort die Auswirkungen von Arbeitsbelastung auf das Wohlbefinden und auf die Karriereaussichten untersucht.
The main mechanisms driving these reduced career opportunities.
Die Karrierechancen sinken, weil die Menschen keine Zeit haben, sich zu erholen. Wenn man dann noch sehr hart arbeitet, in kurzer Zeit viel leisten muss, enge Abgaben hat, dann hat man auch weniger Zeit, sich auch während der Arbeit zu erholen. Diese beiden Faktoren kommen zusammen. Die Menschen bekommen zu wenig Schlaf, haben keinen Ausgleich und entsprechend leidet die Arbeitsqualität, die eigentlich vom Arbeitnehmer erwartet wird.
Which means that, you know, in the end you just can't deliver the quality.
Der Druck ist groß. Die Arbeitnehmer sind erschöpft. Fehler häufen sich. Die Wissenschaftler stellen zudem fest,
in Deutschland haben wir beobachtet, dass Arbeitnehmer weniger Überstunden machen, allerdings die Arbeitsverdichtung zunimmt, Menschen in kurzer Zeit viel leisten müssen. Und das wirkt sich gravierend auf das Wohlbefinden von Arbeitnehmern aus. Generell wird vor allen Dingen über die Auswirkungen von Überstunden gesprochen. Niemand spricht von zu harter Arbeit.
Doch jeder Mensch brauche Denkpausen, um dauerhaft kreativ sein zu können.
Work intensity is associated with increased levels of stress far beyond.
Im Vergleich zu Überstunden fördert harte Arbeit, Arbeitsverdichtung, noch mehr Stress und Erschöpfung. Hier ist eine Möglichkeit für Entscheidungsträger, aber auch für Unternehmen und den Arbeitnehmer selbst, ein Bewusstsein für die negativen Auswirkungen zu schaffen.
To become more aware of the possibly adverse implications of working under a lot of pressure.
Denn am Ende profitieren beide Seiten, das Unternehmen und der Arbeitnehmer.
Aus London war das Anne Dämmer. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.